Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview.
Die Reichsbürgerszene und das sogenannte Königreich Deutschland. Das sind so Vereine, Gruppierungen, die sich teilweise mit absurd klingenden Events präsentieren, Seminar, Systemausstieg, aber auch ja, sowas anbieten wie scheinbar normale Wellness-Tage, Urlaub und Detox in Sachsen, sowas. Und oft klingt es auch nach Positiv und Gemeinsamkeit mit so kleinen Bauernhof-Besuchen, zum Beispiel Hofladen und Hofcafé. Alles recht freundlich formuliert, da gibt es einen Tag der offenen Tür am 5. Juli, das wird wohl nichts mehr, denn ja, dieses Königreich Deutschland, das hat der Innenminister Alexander Dobrindt heute verboten. Das heißt, da muss auf jeden Fall noch einiges mehr drinstecken als dieses nach außen freundliche oder manchmal skurrile. Wir sprechen gleich mit einem, der sehr viele Monate verbracht hat in dieser Szene, sich das angeschaut hat, recherchiert hat für ein Buch. Hören aber erstmal von unserer Hauptstadtkorrespondentin Gudula Geuter, was und warum das Bundesinnenministerium da zusagt.
Es ist ein konzertierter Schlag gegen das selbsternannte Königreich Deutschland. Gleichzeitig mit dem Verbot der Reichsbürgervereinigung ließ die Bundesanwaltschaft vier Männer als Rädelsführer festnehmen. Darunter Peter Fitzek, Mitgründer und unter dem selbstgewählten Namen Peter der Erste, sogenannter oberster Souverän der Organisation, die der Generalbundesanwalt als kriminelle Vereinigung führt. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt beschrieb sie am Vormittag als Verein,
der dem Ziel dient, einen eigenen Staat zu schaffen, der nach eigenen Angaben auch über eine eigene Garde, also Polizeigewalt und eigene Gerichtsbarkeit verfügt.
800 Beamte in 7 Bundesländern waren an den Durchsuchungen beteiligt. Waffen seien dabei nicht gefunden worden. Anders als bei anderen Ausprägungen der Reichsbürgerszene sei das hier auch nicht zu erwarten gewesen. Der Schwerpunkt liege hier im wirtschaftskriminellen Bereich.
Dieser Verein will sich ausdrücklich von der Bundesrepublik Deutschland abspalten, negiert die Existenz der Bundesrepublik Deutschland, hängt Verschwörungstheorien an, auch antisemitischen Verschwörungstheorien und hat ansonsten ein kriminelles Wirtschaftsgeflecht, was seit langem im Fokus steht.
Peter Fitzek, der selbsternannte und 2012 in einer förmlichen Zeremonie von seinen Anhängern gekrönte König, hatte vor wenigen Monaten sein Verhältnis zu den deutschen Gesetzen gegenüber dem Spiegel so beschrieben.
Die hören an der Grenze auf, ja. Aber trotzdem achte ich sie.
Wobei mit Grenze die der eigenen Liegenschaften gemeint ist, von denen die Organisation zwischenzeitlich mehrere besessen hatte. Ursprünglich ausgehend von Lutherstadt-Wittenberg, zuletzt mit Schwerpunkt in Halsbrücke beim sächsischen Freiberg. Für ein Schloss in der Oberlausitz etwa sollte laut Fitzek der Erwerb des Eigentums bedeuten:
Ab heute greift hier BRD-Baurecht nicht mehr. Eine Interaktion mit BRD-Institutionen oder Dienststellen ist auch nicht mehr erforderlich.
Seit Jahren, so beschreibt es das Bundesinnenministerium zur Begründung des Verbots des Vereins und mehrerer Unterorganisationen, betreibe die Organisation unerlaubte Bank- und Versicherungsgeschäfte und das trotz fortgesetzter Zwangsmaßnahmen der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht BaFin. Zu diesem Verstoß gegen Kreditwirtschafts- und Versicherungsaufsichtsrecht kämen weitere Verstöße gegen Strafgesetze. Volksverhetzungen, Verunglimpfungen des Staates, Urkundenfälschungen durch Ausgabe eigener Legitimationsdokumente. Gegen Fitzek selbst hatte es bereits einen offenen Haftbefehl gegeben. Dazu kommt nun das Verfahren, das der Generalbundesanwalt wegen besonderer Bedeutung an sich gezogen hat. Zum Verbotsverfahren sagte der CSU-Politiker Dobrindt:
Es handelt sich hier nicht, was vielleicht auch so ein Titel des Vereins vermuten lassen könnte, um harmlose Nostalgiker.
Auch Bundesjustizministerin Stefanie Hubig, SPD, nannte die Reichsbürger Feinde der Demokratie und warnte davor, sie als harmlose Sonderlinge abzutun. Sie spricht dabei ganz allgemein von Reichsbürgern, die kruden rechtsextremen Verschwörungserzählungen anhängen. Die Verfassungsschutzberichte in Bund und Ländern differenzieren zum Teil. Das Bundesinnenministerium spricht bei dieser Vereinigung von der größten innerhalb der Reichsbürgerszene.
Informationen von Gudula Geuter. Ja, diese selbsternannte Königreich Deutschland, das fällt ja manchmal auf, wie gesagt, durch ein bisschen skurriles, völkisches Denken auf dem Bauernhof. Aber dass das auch gefährlich sein kann, das ja, haben wir in den letzten 1-2 Jahren auf jeden Fall beobachten können. Was aber sind es für Leute, die eben an genau das glauben? Und kann man die jetzt theoretisch auch wieder zurückholen nach ihrem, in Anführungsstrichen, Systemausstieg? Darüber spreche ich mit Tobias Ginsburg. Er ist Autor, Theaterregisseur und Journalist und hat monatelang undercover recherchiert in der Reichsbürgerszene. Hallo, herzlich willkommen.
Schönen guten Tag.
Ja, monatelang recherchiert und waren mittendrin. Was heißt das, mittendrin in diesem Fall? Also heißt es, man trifft sich, man spricht, man lernt sich kennen, man verbringt Zeit zusammen oder haben Sie richtig dort im Königreich gelebt?
Ja, also tatsächlich lege ich es bei meinen Undercover-Recherchen darauf an, die Fanatiker nicht nur von draußen zu beschreiben, nicht deren Selbstdarstellungen irgendwie analysieren, sondern die Leute kennenzulernen. Wirklich auch mit denen Zeit zu verbringen, wenn möglich zu leben, Freundschaften zu schließen, zu verstehen, was die Leute in diesen scheinbaren Wahnsinn reinzieht, was das überhaupt attraktiv macht.
War das schwer, Freundschaften zu schließen? Weil so, was wir zum Teil hören an kruden Geschichten, da muss man sich ja vielleicht ein bisschen bemühen, um da Freundschaft zu schließen.
Nö, nicht unbedingt. Man kann auch ein Neonazi sein und ein sehr netter Mensch. Das ist die Sache. Wir müssen halt unterscheiden zwischen der Ideologie, und da stimmt es natürlich, da sind Sachen skurril oder krude oder bizarr oder menschenverachtend, und die Leute, die es anzieht. Weil die Leute, die es ansieht, das sind nicht irgendwie die anderen und seltsame Typen, die man dann halt irgendwie schnell mal vor die Kamera ziehen kann, sondern das sind ganz normale Leute. Menschen durch sämtliche Gesellschaftsschichten, arm wie reich, Ost wie West, Frau wie Mann. Und die suchen etwas. Und rechtsextreme Verschwörungsideologie gibt sehr einfache Antworten und ist dann unter Umständen extrem attraktiv und beruhigend.
Wenn jetzt... Sie wussten zwar nicht jedes Detail, aber Sie wussten natürlich, das ist nicht irgendein Bauerndorf dort. Wenn jetzt jemand aber dort zufällig landen würde, theoretisch, ja, auf so einem Hof voller Königreichverfechter, würde man das dann direkt merken? Wie würde man es merken, dass das hier was anderes ist? Ab wann würde es komisch werden?
Naja, man würde es merken, wenn man sich wirklich auseinandersetzt mit rechtsextremer Ideologie, wenn wir wissen, was ein Neonazi eigentlich glaubt. Das tun die allermeisten Menschen nicht, das tun auch die meisten Politikerinnen und Politiker auch leider nicht. Da sind es halt irgendwie böse Leute, die die anderen hassen oder so. Aber jetzt kommen die Menschen an und sie kommen dann halt in ein Gefilde, aufgebaut auf einer Verschwörungstheorie, die von Neonazis kommt. Aber es sieht halt nicht aus nach Neonazi, sondern keine Ahnung, da werden halt so die Zucchinis im Garten gezogen und man sitzt beim Feuer und hat nettes veganes Essen und dann redet man halt über die Weltverschwörung oder warum die Deutschen, das deutsche Volk, das wahre Deutschland wieder aufbauen muss.
Hm. Gerade weil das so ist, wie Sie beschreiben, ist es ja im Prinzip noch viel gefährlicher, denn es wäre ja relativ einfach, wenn es daherkommt als das offensichtlich Böse, aber wenn es mit der Zucchini im Garten daherkommt, dann ist es natürlich eigentlich noch ein Stück problematischer, gefährlicher, weil es sicher mehr Chancen hat, Leute zu fangen. Das heißt, genug Gefahr für so ein Verbot. Kann dieses Verbot denn jetzt etwas bringen, die Leute denn überzeugen, die sowieso längst sagen, sie sind aus dem System ausgestiegen?
Das sind eigentlich zwei Fragen, die sich stellen. Die eine Frage ist, was das Verbot bringt. Und das ist natürlich erstmal gut, nicht? Also auch, dass da nicht mehr Leute reingezogen werden. Und auch beim Königreich, was ja auch bei meinen Reisen wie so eine Einflugschneise ist. Dein erstes Reinspazieren, auch so ein Katalysator für all den Verschwörungswahn, der da eingeimpft wird. Aber die Leute sind jetzt nicht unbedingt bewaffnet. Die kommen da, werden da anders unter die Räder gezogen, werden kaputt gemacht, mit Wut und Hass gefüllt und auch finanziell ausgenommen. Das ist natürlich gut, wenn es verboten wird, aber das Problem ist genau das. Das Königreich ist nicht die gefährlichste Organisation, es ist halt die mit der meisten PR. Und es wirkt so schrill. Und sie haben, mein Gott, sie haben einen König mit einem Hermelinmantel aus Polyester. Das ist erstmal toll. Da kann dann halt auch, was weiß ich, Stern-TV vorbeikommen. Aber das Problem ist halt, dass diese Ideologie dahinter so wahnsinnig weit reicht. Und wenn man wirklich ein Verbot machen möchte, dann müsste man sich damit auseinandersetzen. Und es gibt Menschen, die im Bundestag sitzen, die diesen Quatsch glauben. Und es gibt einen Zahnarzt und einen Nachbarn und eine Neonazi-Vereinigung. Und diese strukturelle Auseinandersetzung, die geht dann so leicht verloren, wenn man sagt, ach, das Königreich, das ist so krude, das müssen wir verbieten.
Und die Menschen, die dort sind, von denen Sie sagen, es gab theoretisch auch welche, mit denen Sie Freund werden konnten, weil sich hinter einer Ideologie irgendwie doch ein Mensch verbirgt oder neben der Ideologie ein Mensch da verbunden ist. Kann man die jetzt erreichen? Kann man die zurückbringen? Also da sind ja jetzt rund 1000 Anhängerinnen und Anhänger jetzt dieses nun verbotenen Königreichs. Was machen die? Gehen die in andere Ecken zu anderen Vereinen oder kann man die auch zurückholen?
Also das Traurige ist, es ist genau das. Die Auswahl ist riesengroß, da ist Geld zu machen. Die Leute brauchen Menschenmaterial und an Gurus haben wir in Deutschland wirklich keinen Mangel. Die Leute zurückholen, das ist meistens eine persönliche Geschichte. Und das kennen wir alle irgendwie durch die Pandemie nicht, wo plötzlich Leute anfangen, doch irgendwelche seltsamen Verschwörungstheorien im Zweifelsfall nur auf Facebook zu posten. Da reicht es nicht einfach zu sagen, ey, hör mal auf, das ist Quatsch, sondern diese Diskussionen, die können zermürbend sein. Ja. Und das dauert und das ist anstrengend. Ich glaube, es ist wichtig, um diese Menschen zu kämpfen, aber dafür die Kraft aufzubringen, auf einer persönlichen Ebene, das ist halt ein Liebesbeweis.
Ja, ja. Sie sagen, es geht nur persönlich. Sie haben jetzt nun 8 Monate lang offensichtlich enge Beziehungen zu einigen aufgebaut. Haben Sie welche im Sinn, die Sie jetzt kontaktieren?
Es gab Kontakte noch danach, aber ich bin ja rausgegangen aus der Szene und ich war dann auch in sehr vielen verschiedenen Gruppen. Ich war ein böser Verräter, nicht? Ich hatte da auch keine Möglichkeit dazu. Das war nicht meine Rolle. Und das Problem mit diesem Aussteigen ist, ich glaube, in Deutschland, wir lieben halt die Vorstellung, dass es so einfach wäre, Rechtsextreme, rechte Verschwörungsideologen, ja, die können ja aussteigen, die holen wir zurück. Als wäre das so einfach. Ja, vielleicht, weil wir alle so 45 sind, wir auch alle einmal kollektiv ausgestiegen. Das ist ein bisschen einfach gedacht. Was wirklich gemacht werden muss, ist halt eine präventive Arbeit und eine Bildungsarbeit. Und überhaupt es zu schaffen, dass die Leute das Instrumentarium zu haben, zu verstehen, in was für albtraumfarbene Welten, in was für Sumpfgebiete sie sich da reinbegeben.